Wenn wir normalerweise zu meinem Vater nach Stade fahren, kommen wir durch den Ort Buxtehude. Buxtehude ist durch zwei Dinge berühmt. Einmal durch Michael Schulte, der beim ESC 2018 den vierten Platz gemacht hat. Und durch die Geschichte der Hase und der Igel. Ein plattdeutsches Volksmärchen. Originaltitel: Das Wettloben zwischen den Hasen und den Zwinnigel. Ob de Lütje Heidi wie Buxtehude. Story ist folgendermaßen: Eines schönen Morgens machte sich der Hase über die schiefen Beine des Igels lustig. Dieser fordert ihn daraufhin zu einem Wettrennen heraus. Als das Rennen beginnt, auf dem Acker, läuft der Igel nur ein paar Schritte. Am Ende der Ackerfurche hat seine ihm ähnlich aussehende Frau sich platziert. Als nun der siegesgewisse Hase heranstürmt, erhebt sich die Frau des Igels und ruft ihm zu: Ich bin all hier. Ich bin schon da. Dem Hasen ist die Niederlage unbegreiflich, er verlangt Revanche. Das nicht so schöne Ende lasse ich jetzt hier einfach mal offen. Mir geht es um diesen Satz: Ich bin all hier. Ich bin schon da. Als ich als Kind diese Geschichte gehört habe, habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass der Igel den Hasen reingelegt hat. Ich fand die Geschichte lustig und vor allem fand ich schön, dass nicht der gewonnen hat, der so fiese Sprüche gemacht hat und den anderen fertig machen wollte. Und das ist ein geflügeltes Wort geworden. Ich bin all hier, ich bin schon da. Und ich möchte diesen Spruch heute in einen positiven Zusammenhang stellen. Ich bin schon da. Und zwar positiv in dem Sinne von: Es ist einfach schön, wenn jemand schon da ist und uns erwartet. Stellt euch vor, ihr seid zu Besuch und der, der euch eingeladen hat, sagt: Ach, was für eine Überraschung, dass du da bist. Ich bin jetzt gar nicht vorbereitet. Was machen wir denn da? Es ist schön, wenn man erwartet wird, wenn jemand schon da ist. Als wir vor, ich glaube, vor 3 Jahren ungefähr ein Hauskreiswochenende in Eisenach gemacht haben, waren zwei Leute schon vorgefahren, die haben alles vorbereitet und vor allem ein super leckeres Spargelessen gemacht. Wir konnten uns einfach an den gedeckten Tisch setzen und durften genießen. Das war toll. Ich bin schon da. Es ist schön, erwartet zu werden, vor allem wenn man fremd ist irgendwo. Wenn schon jemand da ist, der sich um einen kümmert. Es ist schön, nach einer langen Reise am Zielflughafen anzukommen und dort von einem liebten und von einem bekannten Menschen empfangen zu werden. Es ist schön, beim Besuch eines fremden Gottesdienstes freundlich begrüßt zu werden und zu hören: Schön, dass du da bist. Es tut gut, erwartet zu werden. Da hat sich jemand Zeit genommen, Zeit freigeschaufelt, hat sich auf uns eingestellt, vielleicht etwas Leckeres zu essen gemacht. Und jemand freut sich auf uns. Das tut gut. Schlimm ist es, wenn wir den Eindruck haben, wir drängen uns auf und wir sind da irgendwie fehl am Platz. Als Text für den heutigen Gottesdienst habe ich erneut einen Ostertext gewählt. Wir haben ihn gerade gehört und vielleicht können wir den noch einmal sehen für die Leute, die die Predigt hinterher sich nochmal angucken. Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Der auferstandene Jesus zeigt sich hier zum dritten Mal. Und dieses Mal zeigt er sich 7 von seinen Jüngern. Die Jünger waren wieder in ihrem Alltag abgetaucht. Sie müssen wahrscheinlich alles erstmal so richtig verarbeiten, was ihnen so passiert ist, was sie mit Jesus erlebt haben. Und dieses Ereignis, das wir hier am Ende des Johannesevangeliums hören, erinnert an andere Geschichten, die schon viel früher passiert waren. Zum Beispiel an den Fischfang in Lukas 5, wo Jesus die ersten Jünger beruft, da wo alles angefangen hat. Der Ort des Geschehens ist der gleiche wie in dieser Geschichte, das Ufer des Sees Genezareth. Das gleiche ist auch, dass Jesus die Fischer auffordert, ihre Netze auszuwerfen, nachdem sie erst ergebnislos gefischt hatten. Sie wenden das ein und widersprechen und sagen, das geht ja gar nicht und so weiter, machen das aber dann doch. Und fangen eine überaus große Anzahl Fischen. Das ist wie in Lukas 5, so auch hier. In beiden Geschichten steht Petrus irgendwie im Mittelpunkt. Und beides Mal reagieren die Jünger irgendwie ja, mit einer Art Beklommenheit auf dieses großartige Ereignis. Der Unterschied ist, hier bei Johannes mündet das Ereignis in einer Mahlzeit mit dem Auferstandenen. So wird aus der Berufungsgeschichte aus Lukas 5 hier in Johannes eine Ostergeschichte. Wir werden auch erinnert an die Speisung der 5000 in Johannes 6. Hier ist auch der Ort des Geschehens, der gleiche, es ist am See Genezareth bzw. Tiberias. Die Jünger bekommen eine schier oder scheinbar unerfüllbare Aufgabe. Dort sollen sie Brot für 5000 und über 5000 Leute beschaffen. Hier sollen sie ein Zubrot beschaffen, nachdem ja gerade klar war, die haben nichts gefischt. Das Ergebnis ist auch das gleiche, es ist unglaublich viel übrig, es ist ganz viel da. Bei der Speisung der 5000 sind da 12 Körbe mit Brot übrig. Hier dieses Netz mit der großen Anzahl von Fischen. Also beides Geschichten, dass Gott im Überfluss sorgt. Liebe Gemeinde, Gott ist schon da. So habe ich ja den Titel gewählt für diese Predigt. Gott ist schon da und zwar in dieser Welt. Am Anfang der Bibel heißt es, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ich liebe diese Vorstellung. Die Vorstellung, dass Gottes Geist, dass Gott durch seinen Geist schon längst da ist. Wie immer die Welt auch ausgesehen haben mag am Anfang, Gott ist schon da. In der Bibel wird Gott an vielen Stellen als Schöpfer beschrieben, als der, der diese Welt und der uns Menschen ins Leben rief. Und da geht es gar nicht um eine wissenschaftliche Beschreibung, wie das jetzt genau passiert ist, sondern es geht darum, Gott als Urheber allen Lebens zu verstehen und zu loben. Und so ist Gott sichtbar in der Schöpfung. Er ist schon da in dieser Welt. Und ihr werdet das vielleicht jetzt in unseren Breitengraden erleben, wenn ihr im Wald spazieren geht oder beim Ansehen der Blumen in den Gärten, dass wir immer wieder staunen über die Schöpfung. Da geht einem das Herz auf, sagt man so. Gott hat seine Schöpfung so gemacht, dass wir uns darüber freuen können und dass wir ihn daran erkennen können. Gott ist schon da, bei den Menschen. Im Alten Testament als ein Beispiel möchte ich erinnern an eine Prophetengeschichte. Da wird geschildert, wie der Prophet Elia in eine Art Wettstreit mit Vertretern einer anderen Religion gerät. Die Gegner versuchen, ihre Götter herbeizurufen. Und ironisch wird geschildert, wie sie sich vergeblich abmühen und tanzen und stampfen und schreien. Elia stellt einfach die Größe Gottes heraus, indem er einfach nur betet. Und dann greift Gott ein, bestätigend durch ein Naturwunder. Der biblische Gott wird in dieser Geschichte als Gott dargestellt und daran glauben wir ja auch, der eben nicht wegguckt und seine Menschen einfach Menschen sein lässt. Er wird dargestellt nicht als ein Gott, der schläft und Dinge verschläft und teilnahmslos wegguckt, sondern als ein Gott, der sich interessiert, der da ist für seine Menschen und der am Schicksal der Menschen teilhat. Und das zeigt sich immer wieder in den Schilderungen des Alten und auch des Neuen Testamentes. Das Alte Testament schildert eine Menge Naturphänomene, in denen Gott sich zeigt. In einer Wolkensäule, im leisen Wehen des Windes, im Gesundwerden von Krankheiten, in einem brennenden Dornbusch. Auf vielfältige Weise zeigt er sich den Menschen, weil er sie liebt, weil er um sie wirbt und weil er Kontakt möchte zu ihnen. Er zeigt sich in Träumen, in Visionen. Josef erlebt das zum Beispiel so. Gott zeigt sich als in Gedanken und in Ideen. Er zeigt sich in Menschengestalt und als Engel. Abraham hat drei Menschen zu Besuch, drei Männer zu Besuch und auf einmal wird davon Gott gesprochen. Gott zeigt sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Er zeigt sich im Alten Testament durch Propheten, die von Gott inspiriert Dinge an die Menschen weitersagen. Und durch Situationen, dadurch, dass Dinge gelingen und dass Verheißungen eintreffen. Gott ist schon da in Jesus Christus. Im Neuen Testament in Hebräer 1, in den ersten beiden Versen, lesen wir, viele Male und auf unterschiedliche Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Schreiber des Hebräerbriefes fasst gleich am Anfang zusammen: Gott hat sich schon immer den Menschen gezeigt, zu uns gesprochen, auf unterschiedliche Weise, am deutlichsten durch das Schicken seines Sohnes auf die Erde. Jesus als personifizierter Gott. Jesus, der lebt und wirkt im Auftrag Gottes, als Gott in menschlicher Gestalt. Er zeigt den Menschen, wie Gott ist und zeigt, dass Gott Vater ist, Vater für uns alle. Und wie er uns alle gewinnen will für sich und für seine Liebe. Jesus hat sein Leben dafür gelassen, dass wir Vergebung erfahren können, dass wir in Gemeinschaft mit Gott kommen können. Und das mag für die meisten von uns keine neue Nachricht sein, aber ich glaube, manchmal brauchen wir das, dass wir das, was wir wissen, nochmal neu hören in eine neue Situation hinein. Nochmal zu den Jüngern hier im Neuen Testament. Als die Jünger an Land kommen, sehen sie etwas Erstaunliches, nämlich da ist schon jemand. Da ist schon jemand und hat etwas für sie vorbereitet. Er erwartet sie. Er hat Frühstück gemacht. Fisch und Brot. Na gut, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl für ein Frühstück. Aber für die Jünger war es genau das Richtige. Jesus selbst bereitet seinen Jüngern das Mahl. Er lädt sie zur Gemeinschaft ein. Er ist schon da in Rufweite, auch während sie noch in der Dunkelheit auf dem See ergebnislos fischen. Der Auferstandene kommt nicht erst ans Ufer, wenn die Sonne aufgeht und wenn alles wieder schön ist, sondern er ist in der Dunkelheit auch schon da in Rufweite. Auch wenn wir ihn noch nicht sehen können, auch wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, er ist schon da. Und er lädt ein zur Gemeinschaft. Und die Mahlgemeinschaft, die Tischgemeinschaft ist eins der Symbole und der Bilder für unendlich tiefe Gemeinschaft mit Gott selbst. Und bei jeder Abendmahlsfeier werden wir darauf gestoßen. Gott will Gemeinschaft mit uns. Und das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern signalisiert und schenkt. Gott ist schon da. Er zeigt sich in der Schöpfung, er zeigt sich im Alten Testament, im Neuen Testament, durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott ist schon da und er ist auch jetzt schon da in unserem Leben. Gott ist nicht nur allgemein da, sondern persönlich. Er ist schon da in dem, was unser Leben jetzt ausmacht. Im Neuen Testament wird mehrfach berichtet, dass die Jünger Jesus nach seiner Auferstehung erstmal nicht erkennen. Das ist wirklich merkwürdig, finde ich. Auf der anderen Seite völlig verständlich, weil sie wahrscheinlich einfach nicht mit ihm rechnen. Manchmal sieht man nur das, womit man rechnet. Die Jünger sind wohl so in ihrem Alltag verhaftet, in ihren Gedanken und Überlegungen, in ihren Freuden, in den Sorgen, in den Erfolgen und Misserfolgen, dass sie nicht mit Jesus rechnen. Ich frage mich, kann es sein, dass uns das auch manchmal passiert? Dass wir so beschäftigt sind und in Gedanken, dass wir gar nicht in diesem Moment damit rechnen, dass Jesus schon da ist. Kann es sein, dass unser Leben manchmal von ganz anderen Dingen geprägt ist als von Ostern und von dem Bewusstsein, dass der Auferstandene wirklich in unserem Leben wirkt? Wir haben auch unseren Alltag. Der sieht für die meisten jetzt ein bisschen anders aus. Entweder mit viel Freizeit und mit dem Stress zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Oder mit dem anderen Stress, mit dem Sorgen und Machen und Tun. Und wir haben zu tun mit Arbeit, Homeschooling, mit Sorgen für die Familie. Ich kenne das zumindest von mir, dass ich manchmal nicht einfach nur fokussiert bin auf eine Aufgabe, sondern ich bin in so einem Aktionsmodus. Ohne dass ich das merke, ich mache und tue und denke manchmal gar nicht mehr so richtig nach. Und dann brauche ich tatsächlich diese Erinnerung, du, Jesus ist schon da, jetzt, hier. Und wenn ich mir das selber sage oder mir jemand anderes das sagt und ich darauf gestoßen werde, dann merke ich, dass ich erstmal durchatme und sage, ja stimmt, ja, weiß ich doch. Wenn mich jemand darauf stößt, mir zu sagen, du bist nicht alleine. Oder wenn ich mir das selber sage, ich bin hier an meinem Schreibtisch nicht allein, ich bin nicht allein in den aktuellen Herausforderungen, die ich erlebe. Gott ist schon da. Wenn ich morgens ins Büro komme, bin ich nicht die Erste. Was für ein schöner Gedanke. Da ist schon jemand. Gott wartet schon auf mich. Und jetzt könnt ihr gerne mal das Bild zeigen. Ich habe mir tatsächlich ein Schild gemacht. Ich habe das an meine Bürotür geklebt. Bin mir nicht sicher. Also die Tür könnt ihr mit Sicherheit erkennen, das Schild auch. Ich habe auf das Schild einfach geschrieben, Gott spricht, ich bin schon da. Allerdings, ehrlich gesagt, ich war heute Morgen schon im Büro, noch zur Vorbereitung für den Gottesdienst, und ich habe das Schild überlesen. Unglaublich, oder? Aber es hilft trotzdem. Es hat schon geholfen an den beiden Tagen davor. Diese Erinnerung, dass Gott sagt, du, ich bin schon längst da. Ich komme nicht erst dazu. Ihr Lieben, ich möchte mir das tatsächlich wieder noch mehr angewöhnen, damit ganz konkret zu rechnen, mir das ganz bewusst vorzustellen. Denn es ist ja schon ein bisschen schwierig mit Gott, weil Gott so anders ist und weil wir ihn nicht sehen können. Naja, gut, euch kann ich jetzt auch nicht sehen, aber wenn ich zu meinem Laptop gehe und genau, dann sehe ich ja, ihr seid da. Aber Gott sehe ich nicht. Das ist manchmal schwierig. Und deshalb brauche ich manchmal die Erinnerung, du, Gott ist schon da. Und es ist ja nicht irgendjemand, der schon da ist. Es ist der Schöpfergott. Der Schöpfergott, der mit seiner Kraft nicht nur die Welt und uns geschaffen hat, sondern mit seiner Kraft auch in meine Situation hineinkommen kann, die ich gerade erlebe. Da, wo ich vielleicht gerade überfordert bin. Es ist Jesus, der Erlösergott, der mich frei macht von dem, was mich belastet, von zu hohen Erwartungen, von dem Frust, dass jetzt die Planungen alle über Bord geworfen werden. Es ist der Geist Gottes, der mir Energie schenkt, wenn ich schlapp bin, der mir Kreativität schenkt und Ideen für das, was jetzt vielleicht gehen kann. Der Ideen schenkt, die ich mir selber nie ausdenken könnte. Es ist der barmherzige Gott, der schon da ist, der Türen öffnet, der Dinge in die Wege leitet, die ich noch nicht mal wahrnehme. Und es ist der liebende Gott, der mich in seine Arme nimmt, wenn ich zweifle, ob er überhaupt da ist. Es ist der Gott, der immer noch einen Weg weiß, wenn wir schon am Ende sind. Ihr Lieben, Gott ist schon da. Eine Binsenweisheit und Wahrheit. Aber eine Wahrheit, die wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen lassen dürfen. Möge Gott durch seinen Heiligen Geist das in uns wirken, dass wir das erleben, in konkreten Situationen, die uns freuen, aber auch die uns belasten. Gott ist schon da und er erwartet uns mit offenen Armen und einem liebenden Herzen und sagt, kommt, alles ist bereit. Amen.